Und da ist er wieder, unser Podcast Brennstoff der Digitalagentur Kühlhaus. Heute mit freundlicher Unterstützung von UIG Usability in Germany. Den Link findet ihr in den Shownotes. In dieser Folge spricht Clemens Weins mit Thomas Immich von Centigrade unter anderem darüber, wie ein Spielkonsolengame kranken Kindern helfen kann, aber auch viele andere spannende Themen werden angesprochen. Viel Spaß dabei. Ich gebe ab an Clemens.
Herzlich willkommen, Thomas Immich. Schön, dass du bei Brennstoff bist.
Hallihallo. Danke für die Einladung.
Ja, Thomas, du bist ja Mitgründer und Geschäftsführer von Centigrade. Cool. Einer guten UX-Agentur. Wir kennen uns ja auch eigentlich, mein Kühlhaus und Centigrade kennen sich ja schon über viele Wege. Wir machen ja zusammen zum Beispiel UX-Day öfter mal was. Wie bist du eigentlich mit Kühlhaus so in Berührung gekommen?
Eigentlich habe ich den Christian auf dem UX-Camp Europe kennengelernt. Ich glaube, das war
Christian Fernandes.
Genau,
ne?
Richtig, euren Geschäftsführer. Das war, glaube ich, so der erste Kontakt. Wir haben uns sofort gut verstanden und so. Und keine Ahnung, wir sind uns dann ja immer wieder auf diesen Veranstaltungen über den Weg gelaufen und waren uns, glaube ich, immer sehr sympathisch. Und das, ja, deswegen hat das dann irgendwann geschnackelt. Ich habe ja dann auch gesehen, ihr habt ein paar Webinare angeboten, so zu verschiedenen UX-Themen. Das fand ich spannend. Und hatte dann ja mal bei euch ein Webinar gemacht. Und das war auch sehr erfolgreich, auch für uns. Also wir haben da auch viele Kontakte drüber gefunden. Cool. Das heißt, ihr als quasi Multiplexer habt da auch echt gut funktioniert für uns wiederum. Insofern zeigt das ja, die ganze Branche muss zusammenarbeiten.
Wir müssen zusammenarbeiten. Und das ist auch der Sinn dahinter, dass die UX-Trainings, dass die Trainer am Ende auch was davon haben und die Leute einen anschreiben und man eventuell neue Aufträge kriegt. Das ist der Witz dahinter.
Korrekt, ja.
Und dass man was mitnimmt über klasse Trainings. Jetzt bist du ja nicht nur UXer, ne? Du bist ja mehr eigentlich. Du bist ja nicht nur so ein Designer.
Genau, ich bin mehr oder weniger, je nachdem, wie man es definiert. Ich komme aus der Computerspielindustrie. Ich habe 3-4 Jahre Computerspiele professionell entwickelt. Davor, mit 15, habe ich schon meine ersten Turbo Pascal Text Adventures und Grafik Adventures gebaut. Mit mehr oder weniger Erfolg im kommerziellen Sinne. Aber ja, ich wollte eigentlich immer Computerspiele entwickeln, weil eben das Thema Design mich total anfeuert. Aber vor allen Dingen lebendiges Design. Also ich mag Systeme, die lebendig sind. Und da ist natürlich Grafikdesign alleine ein bisschen wenig. Software Engineering auf der anderen Seite auch natürlich eine Disziplin, die man gar nicht immer bis zur Tiefe durchdringen kann. Und deswegen habe ich gesagt, die Schnittstelle ist es. Ich will Design und Software Engineering koppeln.
Ja, ich habe dich ein bisschen verfolgt auf LinkedIn, ne? Ich sehe ab und zu mal ein paar Beiträge, die du da postest. Und interessanterweise redest du da immer wieder davon, dass man nicht immer über diesen UX-Designer sprechen sollte, also über dieses Clicky-Bunti, sondern mal mehr über die Architektur. Dass Leute sich mal ein bisschen tiefergründig mit der User-Experience bis zum letzten Knopf und Algorithmus auseinandersetzen sollte. Was hat das da mit auf sich?
Ja, das ist ja ein bisschen paradox, weil im Grunde könnte man ja argumentieren, wenn ich das sage, dann ist mir Visual Design gar nicht so wichtig oder Ästhetik.
Klingt so,
überhaupt,
ja.
Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, mir ist es so wichtig, dass ich will, dass es auf eine feste Grundlage gestellt wird. Also wir haben hier ja Motion Designer, Character Artists, fast wie in einem Game Studio. Ne? Die können dir einfach Sachen skribbeln, wo dir die Kinnlade runterfällt. Das sind also wirklich, wirklich richtig gute Artists, wenn man so will. Mhm. Aber das wäre schon fast zu schade, die UX-Designer zu nennen, weil damit verbindet man dann halt auch wieder Wireframes und vielleicht ein paar Illustrationen hier und da. Aber ich sehe das Visual Artist oder Visual Art Thema im UX-Business noch ganz am Anfang und da wird noch viel, viel mehr kommen. Und deswegen glaube ich, dass wir Grundlagen schaffen müssen für die Leute, dass sie quasi ihre Kunstwerke abliefern können, die wirklich extrem toll kommunizieren. Aber auf der anderen Seite das Richtige kommunizieren. Ne? Also das blutet mir das Herz, wenn ich eine ganz tolle Visualisierung sehe und denke so, gute Visualisierung am falschen Ort.
Ja.
Also
ja.
Quasi macht keinen Sinn hier, aber ist toll, sieht toll aus, macht aber keinen Sinn. das tut mir einfach weh und deswegen beschäftige ich mich so sehr mit diesem vordergründigen, also beziehungsweise vorderen Teil des Prozesses, eigentlich dem hintergründigen, was jetzt den Augenschein angeht.
Verstehe. Und du machst nicht nur Kundenprojekte im Sinne von, wir müssen mal eine Software bauen und dafür kriegst du einen Auftrag, sondern du machst auch angewandte Forschungsprojekte. Davon hast du mir zumindest erzählt und machst gerade zumindest ein Forschungsprojekt oder hast es gemacht, was ich auch extrem interessant fand. Du hast von einer Krankheit gesprochen, die Kinder haben des Öfteren, und nennt sich infantile Zerebralparese. ICP. Jetzt erklären wir doch mal bitte erstmal den Leuten, was infantile Zerebralparese ist, bevor wir dann darauf eingehen, was du da in dem Forschungsprojekt mit Nintendo gemacht hast.
Ja, also es ist ein sauschweres Wort auf jeden Fall. Es gibt auch Leute, die sagen Zerebralparese, ein bisschen Celebrity steckt da drin. Das ist es nicht. Es geht um eine Lähmungserscheinung, die dadurch resultiert, dass Gehirn und Muskeln nicht richtig miteinander kommunizieren. Und diese Lähmungserscheinung tritt besonders bei Kindern auf und hat verschiedene Level. Das geht vom, das Kind kann nur sehr schwer gehen und nur sehr schwer die Arme und Beine bewegen, bis hin zu, es ist an den Rollstuhl gefesselt. Also es gibt verschiedene Ausbaustadien leider. Und da muss man halt sagen, dass diese Krankheit zumindest gelindert werden kann, indem die Kinder therapeutische Übungen machen. Sie müssen also quasi auf bestimmte Art und Weise ihre Muskeln kontrahieren und wieder entspannen. Auch die Entspannung ist sehr, sehr wichtig, um daraus quasi dieses Fortschreiten der Krankheit so ein bisschen aufzuhalten, zu reduzieren und dadurch auch mehr Lebensqualität zu erhalten. Und wir haben das nicht mit Nintendo gemacht, das muss ich auch an der Stelle sagen, sondern wir haben also nicht mit Nintendo zusammengearbeitet, sondern in diesem Forschungsprojekt haben wir auf Nintendo-Technologien gesetzt. Und zwar eigentlich nicht, weil wir jetzt irgendwie Nintendo-Fanboys sind, sondern weil wir das auch, weil wir tatsächlich ein User-Research gemacht haben mit diesen Kindern. Wir haben super viele Kinder in verschiedenen Altersgruppen interviewt und wir haben auch die Eltern gesprochen, wir haben die Therapeuten gesprochen. Und es ging ja immer darum, wie können wir das irgendwie kostengünstig halten? Und dann war uns irgendwie die Vorstellung ein bisschen absurd vorgekommen, dass man sich da einen Gamer-PC kaufen muss oder dass man sich da eine Xbox hinstellt für diese recht jungen Kinderaltersgruppe, sage ich auch mal 8, 9 Jahre, die haben keine Xbox zu Hause und die Eltern werden auch sicherlich nicht immer das Geld haben. Und dann haben wir eben geschaut und haben gesehen, die Nintendo Switch ist in dieser Altersgruppe einfach sehr häufig vertreten. Und ist, gehört schon zum Familienalltag, wenn man so will. Warum sollten wir nicht einfach schauen, dass wir mit dieser Konsole, die eh da ist, arbeiten, um dann wieder user-centered das Ganze, die Einstiegshürde zu reduzieren? Und so sind wir quasi zu dieser Nintendo Switch gekommen.
Und mit welchem Forschungspartner habt ihr das gemacht?
Das waren verschiedene Forschungspartner, wie das so ist. Das ist ja so ein 3 Jahre BMBF-Projekt. Also es ist gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und ist vor allen Dingen getragen, dann, was die Konsortialführerschaft angeht, vom Fraunhofer ISST, die sich sowieso schon sehr, sehr häufig mit Serious Games und VR-Anwendungen beschäftigen. Wir haben das Klinikum Bochum drin, dann Reha Kind e.V. Also es gibt ganz, ganz viele Forschungspartner, das kann man auch alles auf der Webseite sehen. VelaMed muss ich erwähnen, weil die haben zum Beispiel den Muskelkontraktionssensor entwickelt. Das ist ja klar, quasi dieses eine kleine Magic Device, was irgendwie rausfindet, dass gerade der Muskel angespannt ist oder nicht.
Und was habt ihr denn jetzt da genau gebaut?
Wir haben im Grunde die Brücke gebaut zwischen diesem Muskelkontraktionssensor, der ja von VelaMed kommt, und dieser Nintendo Switch, die ja eigentlich nicht so viele Schnittstellen zulässt nach außen. Das heißt, wir haben geschaut, dass wir mit der Nintendo Switch kommunizieren können und dass wir quasi auch mit Unity 3D ein Game bauen können, was dann letztlich von den Kindern gespielt werden kann, aber gesteuert über den Muskelkontraktionssensor. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Also selbst die Menüs muss man ja über Muskelkontraktion steuern. Das muss kalibriert werden. Also ich kann nicht einfach hingehen wie bei einem Joystick oder einem Controller. Alles ist schön. Selbst ein Controller muss ich kalibrieren und das ist die Hölle manchmal, ne? Und hier ist es ja so, dass die Kinder ja selbstständig diesen doch sehr speziellen Controller kalibrieren müssen, wo ganz, ganz viel Tagesform und vielleicht auch Störsignale eine Rolle spielen. Und was halt spannend war, wir haben selbst die Kalibrierung zu einem Game gemacht. Also du musst dann quasi als Kind einem Drachen beim Schlüpfen helfen, indem du quasi das Ei so ein bisschen streichelst durch Kontraktion deiner Muskeln und irgendwann zerplatzt dieses Ei. Und dadurch gibt es immer so Sequenzen zwischen Anspannen und Reduzieren. Und dann merkt man so ein bisschen durch die Art und Weise, wie das Kind das macht, wo ist gerade sein Maximum und das sein Minimum. Und dann kann man quasi dann kalibrieren und kriegt ein bisschen die Tagesform raus. Und das Kind spielt eigentlich ein Spiel. Und das, ja, da sind wir natürlich besonders stolz drauf, dass man irgendwie auch so einen sehr technischen Prozess des Kalibrierens spielerisch umsetzen kann.
Also ist ja jetzt nicht einfach. Ihr musstet ja jetzt eine Fokusgruppe befragen, Kinder. schätze ich mal, die ja letzten Endes auch die User sind von dem Ganzen. Das heißt, ihr müsstet auf die Kinder zugehen, ihnen sie beobachten in ihrer Umgebung, zu schauen, wo sitzen die eigentlich, was machen die eigentlich den ganzen Tag und ist es überhaupt realistisch, dass die sich da mit so einem Hinstellen hinsetzen, mit diesem Gerät, mit dem Muskelkontraktionsgerät, das mich dazu bringt, ein Interface zu bedienen. Wie seid ihr denn da rangegangen? Ich meine, man kann ja nicht da die hingehen und einfach mal einen Fragebogen ausfüllen lassen.
Nee, und das wäre auch ohne die Forschungspartner ganz klar gar nicht möglich gewesen, weil wir haben ja mit dem Klinikum Bochum zusammengearbeitet. Das heißt, wir haben dadurch natürlich den ganzen therapeutischen Zugang bekommen. Wir konnten wirklich mit Familien sprechen. Wir konnten die Therapiekontexte kennenlernen. Und das ist ja ein Stück weit ein sehr diskretes Thema. Da haben wir auch mit vielen, vielen ganz offenen Familien zusammenarbeiten dürfen, auch mit ganz offenen Kindern, die wirklich, ja, fast uns schon herzlich begrüßt haben, dass wir da quasi so viele Fragen gestellt haben. Und das ist einfach nur durch dieses gemeinsame Ziel im Auge. Vielleicht können wir wirklich den Kindern was Gutes tun. Das wollten ganz, ganz viele Menschen und so ist es zustande gekommen. Aber ich weiß, dass User Research normalerweise in anderen Projekten auch manchmal ein Riesenproblem ist, an echte Nutzer zu kommen, dauerhaft und auch tief zu kommen. Das ist hier, glaube ich, echt ein Glücksfall gewesen.
Und wie genau habt ihr das gemacht? Habt ihr euch da mit dem dann Räumchen gesessen und Videos aufgenommen oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, wir haben alle möglichen Methodiken angewendet. Wir haben natürlich Beobachtungen gemacht, das heißt uns still neben die Übung gesetzt, den Therapeut beobachtet, wie er mit den Kindern kommuniziert, die Kinder beobachtet, wie sie auf die Übung reagieren. Wir haben eine Player-Types-Analyse gemacht, das war ganz spannend. Wir haben also mit den Kindern Fragebögen ausgefüllt und die Kinder konnten selbstständig auf Fragen antworten. Aus diesem Fragebogen konnten wir ableiten, welchen Motivationsaspekt der vorherrschende ist bei dieser Zielgruppe. Und das war ganz interessant, weil wir haben den gleichen Fragebogen mit vielen Kindern in verschiedenen Altersgruppen durchgeführt. Und es war eigentlich signifikant so, dass die meisten Kinder sich zu den Philanthropen zählen als Spielertyp, was eine besondere Zielgruppe ist, weil sie nicht so sehr auf Punkte, Belohnung und Action aus ist, sondern vielmehr darauf abzielt, sich um andere zu kümmern. Was ja jetzt, wo man es hört, denkt man so, hey, das macht total Sinn. Aber das haben wir jetzt auch nur wirklich durch den Fragebogen rausgefunden, so wirklich, dass es total Sinn macht, kein Actionspiel für die Kinder zu machen. Denn jeden Tag kümmern sich Menschen um sie und ihr größtes Bedürfnis ist, sich um jemand anderen zu kümmern. Das ist ihr Kernbedürfnis. Also muss das ganze Spiel um dieses Kernbedürfnis zentriert sein. Das war ganz, ganz klar. Und das fand ich halt faszinierend, dass in dieser Zielgruppe der Philanthrop so weit raussticht, obwohl das normalerweise in dieser Altersgruppe nicht tut.
Ja, das ist ja schon rührend, wenn man das mal überlegt.
Ja, eine ganz rührende Story, als wir ein Kind gefragt haben, was ist dein größter Wunsch, was würdest du am liebsten machen, wenn du zum Beispiel ganz uneingeschränkt leben könntest. Dann hat es gesagt, ich würde super gerne meinem Bruder eine Tüte Chips vorbeibringen.
Boah. Ja, das ist in der Tat Gänsehaut. Ja. Schön, ja, also wirklich, ich kann mir auch vorstellen, dass das Projekt, das jetzt 3 Jahre lief, dass ihr euch da wirklich dass ihr wahrscheinlich da wirklich mal ganz anderen Perspektivwechsel eingenommen habt. Was ja das, am Ende das auch das Schöne an so einer UX-Arbeit ist, ne? User Experience bedeutet ja auch Perspektivwechsel. Ja. Und das bedeutet letzten Endes ja auch, dass man sich in Menschen hineinversetzt, in Zielgruppen, die man vorher vielleicht gar nicht kannte oder das eigene Leben überhaupt nicht betreffen. Weswegen ja immer wieder klar wird, warum User Experience so entscheidend ist. Zu entscheiden, zu den Perspektivwechsel einzunehmen, selbst heute noch, in der heutigen Zeit, wo man das als selbstverständlich ansehen würde, wird es oft nicht gemacht. Sondern lieber mal aus Zeitgründen gesagt, ach komm, mach jetzt mal so, wird schon irgendwie gut sein, sieht hübsch aus. Ne?
Ja, und das muss man, finde ich, auch schulen. Also gerade diese Player-Types-Analyse, die haben wir jetzt tatsächlich auch so stark in Projekten immer angewendet, dass wir gesagt haben, wir bauen jetzt eine Persona, das ist ja methodisch irgendwie auch Common Sense, dass man das macht. Das machen ja inzwischen viele, das muss man nicht mehr irgendwie erklären, warum man eine Persona baut und warum das sinnvoll ist. Und dann schreibt man eben auf, Motivation, Frustration, Profile, Altersgruppe und so weiter. Und das ist ja auch cool. Aber das Problem ist, dass oftmals unterschiedliche Menschen sich immer noch eine andere Person vorstellen. Das war so unsere Quintessenz. Oder sich trotzdem gar nicht reinversetzen in die Persona. Und deswegen haben wir es jetzt so gemacht, dass dieser Player-Types-Fragebogen, den geben wir auch dem Team und sagen, du Teammitglied, bitte versetz dich in folgende Persona. tu so, als wärst du diese Persona und beantworte den Fragebogen, als wärst du die Persona selbst. Das ist ganz spannend, was da hinten rauskommt, wenn das 5 Teammitglieder beantworten und es kommen völlig diverse Ergebnisse raus, dann kann es sein, dass vielleicht die Persona viel zu unscharf und zu vage ist. Wenn man aber merkt, dass das bündelt sich irgendwie an einer gewissen Stelle, dann haben offensichtlich diese Perspektive oder hat diese Perspektivübernahme offensichtlich funktioniert und man hat ein homogenes Bild davon, was das jetzt eigentlich für ein Mensch ist. Und das finde ich ganz spannend, dass einfach mal dieses versetz dich in die Persona und beantworte folgende Frage als Persona XY. Das ist eine Methodik, die wir jetzt immer wieder anwenden und die sehr, sehr gut funktioniert.
Das ist in der Tat ein extrem spannender Punkt, dass das als ein letzten Endes auch ein Messwert ist, ne? Wenn du es schaffst, im Team eine homogene Wissens- oder ein homogenes Verhalten zu messen, indem du sagst, okay, ihr verhaltet euch jetzt wie die Person, und zwar 5 Leute, ist die Stichprobe ja schon mal sehr valide. Und das als Zeichen dafür gilt, dass du sagst, okay, und jetzt können wir losrennen und beginnen mit dem Design. Jetzt können wir loslegen. Davor können wir gar nicht erst loslegen, ja. Dann ist das ja.
Und wir können trotzdem noch 5 echte Nutzer interviewen und gucken, ob wir richtig liegen. Und das zusammen gepaart ist ein riesen Erkenntnisgewinn. Also insofern sind wir da immer sehr, sehr froh, dass es auch da inzwischen Tool-Support gibt, mit dem man diese Player-Type-Analyse auch kollaborativ durchführen kann, dass man das eben sehr, sehr schnell auch mal einfach in so einem kollaborativen Workshop einfließen lassen kann.
Du bist ja eh jemand, der sehr gerne strukturiert vorgeht. Das kriege ich zumindest mal mit in deinen Kommentaren und LinkedIn-Posts. Alleine, weil du ja auch immer sagst, UX-Design hat ja und UX-Consulting und UX-Architektur hat jetzt erstmal weniger damit zu tun, dass man einfach Anforderungen aufnimmt, sich mal irgendwie zweimal spazieren geht, einmal duschen und dann eine tolle Idee hat und dann mal hinskribbelt wie so ein wilder Künstler, sondern es wird klar, dass du das in eine gewisse Systematik bringst, weil du ja selber sagst, das ist zwar kreative Arbeit, die wir hier leisten, aber diese kreative Arbeit hat Struktur und die Kreation findet innerhalb dieses Prozesses statt und kann nicht irgendwie mal, natürlich kommen Ideen auch unter der Dusche, aber eben nur in einem Teilbereich des kompletten Prozesses. Wie genau gehst du da vor?
Das ist eigentlich ein super Hinweis. Da hast du jetzt voll meinen Triggerpunkt erwischt, weil ich bin tatsächlich ein absolut leidenschaftlicher Systemtheoretiker, auch wenn das jetzt ganz, ganz trocken klingt. Aber wenn du sagst, ich gehe strukturiert vor und einmal hast du gesagt, ich gehe systematisch vor, dann würde ich sagen, ich bin nicht strukturiert, ich bin systematisch. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist doch das Gleiche. Nein, weil Systeme zeichnen sich durch Struktur und Verhalten aus. Und mein Bild der Welt ist, dass alles nur statisch ist, weil es sich ständig wandelt. Das ist jetzt, kann man philosophisch betrachten, aber wenn ich an einen Stein ranzoome mit einem Elektronenmikroskop, da geht ja die Party ab in diesem Stein. und ähnlich ist es ja, wenn ich mit dem Flugzeug über den Ozean fliege, dann denke ich so, ach, diese Welle, wie schön langsam die da um den Feld sich brandet. Und wenn ich vor der Welle stehe, denke ich so, Alter, das war aber eine krasse Welle jetzt. Das heißt, es ist immer eine Frage der Perspektive und der Flughöhe, wie schnell sich Dinge wandeln. Und ich sehe eben das große Glück bei der UX-Branche in diesem dynamischen Wandel. Und dieses, der Nutzer interagiert wegen eines Bedürfnisses, danach hat er das Bedürfnis aber nicht mehr. Ups, was heißt denn das jetzt eigentlich? Was heißt denn das, wenn ich eine Software jetzt eine Woche benutze? Darf die dann immer noch so sein wie am Anfang oder muss die jetzt nicht schon ganz anders sein? Und deswegen bin ich halt so ein Gamification- und System-Theory-Fan, weil Systeme eigentlich immer in diesem Wandel und nicht so sehr in dieser Struktur verhaftet sind. Es geht mir nicht um Strukturen, es geht mir vor allen Dingen um Dynamik und Wandel. Und Gamification macht es ganz toll vor. Level 1 ist halt einfacher als Level 2, einfacher als Level 3 und so weiter. Weil wenn ich Level 1 geschafft habe, ist es halt langweilig, das nochmal zu machen. Ich brauche als Mensch immer diesen Fortschritt und diesen Wandel. Und das finde ich halt so spannend am UX und Gamification und Systemtheorie-Gedanken.
Ja, super spannend. Also, dass du Systemtheoretiker bist in der Form, war mir gar nicht bewusst. Aber das wird mal ein anderes Gespräch sein. Wenn es um Systemtheorie geht, können wir uns gerne nochmal bei Brennstoff treffen. Da wäre ich sehr gespannt.
Ich weiß auch nur nicht, wie viele Hörer wir dann erreichen. Also, ein sehr, sehr gutes Buch, was ich empfehlen kann, ist die Paradoxie der Form oder die Form der Paradoxie, so rum, von Felix Lau. Ein unglaublich schwer zu lesendes Buch, aber wenn man es durch hat, hat man das Gefühl, die Erleuchtung gehabt zu haben. Das ist wirklich ganz toll. Aber wie gesagt, Man muss sich nicht der Vorstellung hingeben, dass man da natürlich ganz, ganz viele Menschen abholt. Und deswegen würde ich mich immer auch als Pragmatiker bezeichnen. Also ich kann das auch stecken lassen, wenn das gerade keinen Sinn macht. Oder ich meine, die Leute, die schalten jetzt gerade ab, dann okay. Reden wir über was Praktisches.
Aber wir können, wie gesagt, wir können da gerne mal drüber reden, wenn solange wir über Strände und Brandungen reden, ist das total fantastisch.
Super.
Jetzt wollte ich noch mal kurz auf die Krankheit eingehen. Infantile Zerebral. Parese, boah, habe ich ihn
bekommen. Genau, ja.
So, ich habe letztens einen LinkedIn-Post von dir gelesen, da schreibst du herrlich, schön, im Sinn gemäß, weil die Krankenkassen jetzt eben auch die Spiele finanzieren und sagen, das ist in der Tat eine Therapieform, die funktioniert und wir sind gerne bereit, das zu bezahlen. Das ist ja schon ein krasser Meilenstein.
Das ist ein absolut krasser Meilenstein, weil gerade in Deutschland, finde ich, ist Spielen immer noch sowas. Das ist das Gegenteil von Arbeit und es gibt ja auch dieses schöne Gegenzitat, das Gegenteil von Spiel ist nicht Arbeit, sondern Depression, was ich nur ganz toll unterstreichen kann. Man sieht es an Kindern, Kinder können gar nicht anders als spielen. Wenn sie nicht spielen, sind sie krank. Das ist eine ganz einfache Formel und deswegen finde ich, diese Brücke war wirklich mehr als nötig, mal zu schlagen, ach ja, Krankheit und nicht spielen und so. A, das ist schon mal ein Punkt, nicht mehr Spieltrieb empfinden ist vielleicht der Anfang einer Depression. Aber dann eben auch zu sagen, Geld dafür zu geben, dass solche Spielkonzepte auch motivieren, gesünder zu leben, das finde ich halt ganz spannend, weil ich glaube, wir alle kennen das, Bewegungsmuffel, da geht's los, eine Couch-Potato. Was motiviert uns eigentlich, gesünder zu leben? Es ist leider oftmals nicht das Wissen, dass es uns danach schlecht geht. Also vielleicht ist es ein Schmerz, den wir gerade empfinden. Das ist nochmal Leidensdruck, der uns motiviert. Aber es ist ja keine positive Motivation, das ist ja eine negative Motivation. Gibt es irgendwas, was uns positiv motiviert, jetzt gesund zu leben, um prophylaktisch eben vorzusorgen? Das, glaube ich, haben die Krankenkassen geblickt, dass das durchaus geht.
Das finde ich, das ist jetzt eine Sache, die sehr spannend ist. Denn die Überzeugung der Krankenkassen, dass das jetzt finanziert wird, dass das anerkannt ist, kommt ja nicht durch warme Worte allein, sondern es muss ja gezeigt werden, es muss ja erlebt werden, es muss ja jemand da gewesen sein im Vorfeld, der das konzipiert hat, durchgezogen hat, ein Ergebnis hat und dann wird das Spiel angemacht, das Ding lädt und die Leute, die entscheiden, sehen es und kriegen es nicht nur erzählt und sehen es in der Tat und sagen, boah, das ist wirklich gut. Und da muss ich wieder die Brücke schlagen, UX und politische Entscheidung. Ja, also ich meine, wir müssen hier wirklich drüber reden, dass wenn es das nicht gäbe, ne, Menschen wie dich und die sich für User Experience so dermaßen einsetzen würden, hätten wir an vielen Ecken und Enden weniger Akzeptanz. Und das geht ja hin bis zur Corona-App. Ja, also das geht ja hin bis zu wirklich gesellschaftlichen Faktoren. Und wenn eine App nicht gut funktioniert und schlecht gemacht ist, dann kommt auch die Akzeptanz nicht zustande und dann hast du auch politische Statements nicht mehr, die du nicht benutzen kannst. Und das finde ich hier total spannend.
Das ist korrekt, ja. Ja, da haben wir auch wieder Systemtheorie, Ursache und Wirkung. Das ist auch so ein Prinzip, was immer wieder verwechselt wird. Dann sagt man, aha, okay, das ist ja, immer wenn es regnet, werden die, keine Ahnung, dann passiert irgendwas auf der Straße, es gibt mehr Unfälle. Da kann man vielleicht noch sagen, okay, der Unfall ist wegen dem Regen, aber es ist nicht immer so einfach. Mhm. Es ist auch oftmals Ursache und Wirkung vertauscht. Und hier, gerade in der in diesem Gamification-Fall, glaube ich, gibt es natürlich auch erste Pionierarbeiten, die auch nicht immer gut sind, das ist ja klar. Also es ist ja wie bei jeder Pionierarbeit. Und dann kann man natürlich da drauf hacken und sagen, guck mal, das ist ja total schlecht. Mhm. Also alles, was mit Gamification zu tun hat, ist schlecht. Das ist dann quasi Ursache-Wirkungsprinzip, ganz einfach profan angewendet. Dabei sind ja vielleicht die Rahmenbedingungen noch nicht da. Das Thema ist nicht genug supported von verschiedenen Seiten. Und es sagt überhaupt nichts darüber aus, ob es funktioniert oder nicht. Man muss sich die Gegenbeispiele angucken, wo plötzlich mal wie so Glücksfälle, wie dieses Mighty You-Projekt, ne? Mhm. Ich muss den Namen auch einfach nochmal sagen, weil es so ein wichtiges Projekt ist. Also dieses Mighty You-Projekt zeigt, wenn alle Akteure in so einem Forschungsverbund am gleichen Strang ziehen, dann kann da was total Tolles draus entstehen. Und dann kommt auch was raus, was am Ende des Tages ein Lächeln auf das Kindergesicht zaubert. Mhm. Und da brauche ich dann auch keine Argumente mehr, ob das gut oder schlecht ist. Das reicht mir.
Ja, ja, da hast du auch recht. Das finde ich in dem Zusammenhang jetzt extrem faszinierend. Ich würde dich gerne einladen mit einer Bitte. Wie weißt du, wir haben die UX-Day-Trainings, ne? Und wir geben die immer wieder raus. Wäre es für dich okay, wenn du in so einem UX-Day-Training mal das vorstellst, diesen Case vorstellst? Darfst du den vorstellen, dass das öffentlich vorstellbar ist?
Das ist ja ein öffentlich geförderter Case. Ich darf also alles sagen, was wir gemacht haben in diesem Projekt. Ich werde natürlich ein Teufel tun, irgendwas über Nintendo und Interna zu verraten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann natürlich über das Projekt berichten. Ich kann sagen, wie wir vorgegangen sind, was wir gemacht haben, was auch das Ergebnis ist, klar.
Super, dann ist die, da habe ich ja dann, da hast du die Einladung ja schon angenommen, da werde ich das weitergeben. Das freut uns sehr. Vielen Dank dafür.
Hätte ich ja jetzt auch gar nicht anders machen können, oder? Das wäre jetzt ein bisschen komisch gekommen. Kannst du das rausschneiden? Man weiß dann, wenn es rausgeschnitten ist, er hat Nein gesagt. Genau.
Ja, das stimmt, das wäre ein bisschen komisch gekommen. So, nein. Ja, aber jetzt zum Schluss noch einmal, wie geht's jetzt weiter? Also was passiert jetzt? Was sind deine nächsten Steps, bezogen vielleicht auf das Projekt und die ganz großen Visionen? Was für Visionen hast du denn in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Wo willst du hin? Wo willst du stehen? Wo soll die UX in 10 Jahren stehen?
Das ist eine gute, schwierige Frage. Also zunächst mal bin ich ja, so sehr ich die Psychologie als Methodik oder überhaupt als Grundlagenwissenschaft brauche, um UX zu denken und zu leben, bin ich ja trotzdem auch ein Technologienerd. Mhm. Leider, sagen wir mal so. Das heißt, ich glaube, UX wird immer getrieben sein dadurch, was technisch möglich ist. Das heißt, KI, Conversational UIs, Spracherkennung, egal was, das wird alles kommen. Brain Interfaces, okay, ist vielleicht irgendwie gerade noch so Zukunftsmusik, wird natürlich alles kommen. Ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir mit UX auch diesen ethischen Anspruch verbinden, damit Gutes zu machen. Und irgendwie nicht plötzlich abdriften und sagen, hey cool, das ist möglich, wir können Menschen instrumentalisieren, wie cool, wir haben rausgefunden, wir können Menschen Dinge machen lassen, die sie gar nicht wollen, hey, können wir eine ganze Armee draus bauen. Nee, also das lehne ich aufs Äußerste ab. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir in 10 Jahren es schaffen, vielleicht, so doof das jetzt klingt, noch mal ein bisschen mehr zu unseren Wurzeln zurückzufinden durch die Technologie, weil wir haben sie, ja, ein Stück weit, glaube ich, verloren. Also es gibt ja dieses schöne Buch, eine kurze Geschichte der Menschheit von Harari. Genau. Ja. Ich finde, das muss man eigentlich mal gelesen haben. Es ist wirklich ein großartiges Buch. Und es zeigt doch eigentlich, dass uns Technologie nicht wirklich weiterbringt oder weitergebracht hat, wenn es uns nicht menschlich tiefergehende, bessere Gefühle erleben lässt, die nachhaltig auch trotzdem unseren Planeten noch nicht zerstören oder zumindest nicht zerstören oder sogar retten können. Also das sind alles Geschichten, das klingt sehr, sehr vage, aber das ist zumindest meine Zukunftsvorstellung, dass wir Technologie nutzen, um zu unseren menschlichen Wurzeln etwas stärker zurückzukehren.
Das sind schöne, schöne Worte, und da will ich auch nochmal Josef Weizenbaum hinzuziehen. KI-Forscher, auch beim MIT schon gewesen und dort gelehrt, der auch gesagt hat, dass wir die ethische und moralische Pflicht haben, in bestimmten Positionen auch entsprechend menschlich zu handeln und bestimmte Dinge einfach nicht tun sollten. Ja. Allein durch die Macht, die man hat. Und gerade UX-Konzepte haben eine richtig große Macht. Das darf man nicht unterschätzen. Ja. Das kriegt man auch an der Kundenfront mit, wie viel Einfluss ein UX-Designer und UX-Consultant nehmen kann auf eine Unternehmensentwicklung, indem man eben mit starken Bildern und starken Worten Dinge vorantreiben kann. Und genau das Gleiche hat es auf Politik und auf vieles andere auch. Und wenn man sich da dem bewusst ist, dass man wirklich mit großer Macht kommt große Verantwortung, dass man mit diesem Spider-Man-Spruch, dass man quasi das wirklich hat und das auch beherzt, ja. Das beherzt, so wie du, und dann entsprechend die richtige Richtung geht, das rote Cape umhat und den Umhang immer wieder auspackt, wenn es sein muss, dann kann es wirklich gut werden. Also jetzt bist du mein neuer Superman.
Und andere befähigt. Ja, ja, ich würde mich vielleicht eher dann, wie Clark Kent, in ein unscheinbares Hemd hüllen. Aber es ist ja schon so, dass wir einfach uns bewusst sein müssen, dass wir andere enablen können, also befähigen können, Superkräfte zu entwickeln. Bei Mighty You ist das ja unser Leitspruch, dass wir aus diesen eingeschränkt lebensfähigen Kindern quasi Superkräfte oder ja, Heroes mal Helden machen können durch diese Superkräfte, dass sie das Gefühl haben, zum Beispiel auch in dem Spiel, die haben ja irgendwann diesen Drachen aufgezogen, dann sitzen die auf dem Rücken von dem Drachen, dann sind die halt einfach viel cooler als alle anderen, weil die haben ja einen Drachen. Die anderen haben halt keinen Drachen. Das heißt, die haben ganz andere Game-Mechaniken zur Verfügung und diese Ressourcen auch bei anderen aufzubauen, zu sagen, wir können euch mehr Ressourcen geben für das, was ihr vorhabt. Das finde ich, ist ja fast wichtiger, weil wenn man selbst Superkräfte hat, ist das toll. Aber man kann nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig. Nicht mal Superman kann das. Der ist zwar sehr schnell, aber der ist immer nur an einem Ort. Viel besser wäre es doch viele kleine Supermänner.
Da hast du voll.
Super Frauen. Das finde ich da an der Stelle auch nochmal. Super Frauen, super Mädels eben auch befähigen.
Das klingt doch ein wunderschönes Schlusswort. Thomas, ich danke dir recht herzlich für die schöne, kurzweilige Zeit mit dir in dieser Podcast-Folge. Und ich freue mich schon, dich im nächsten UX-Day-Training zu sehen und zu hören.
Vielen Dank für die Einladung. Du hast mich quasi hier in Geiselhaft genommen, aber ich mache das sehr gerne. Das soll jetzt gar nicht so rüberkommen, als wäre das jetzt zwanghaft. Es ist eine Ehre, da bei euch zu sein.
Danke dir. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Ein herzliches Dankeschön an Thomas und Clemens für dieses tolle Gespräch. Werft noch einen Blick in die Shownotes. Und wir freuen uns auf ein nächstes Mal, wenn es wieder heißt Brennstoff. Auf Wiederhören.